unserer Serie über Josua. Das letzte Mal haben wir das Kapitel 6 zusammen angeschaut, die Einnahme von Jericho. Und wir haben einfach dürfen staunen über die Kraft und die Möglichkeiten von Gott. Aber auf den Höhenflug folgt jetzt im Kapitel 7 eine Bruchlandung. Das Volk Israel hat gegen einen äusseren Feind gesiegt und kommt jetzt durch einen Feind im eigenen Lager zu Fall. Wir lesen die Verse 2 und 3. Von Jericho aus schickte Josua ein paar Männer in die Stadt Ai, östlich von Bethel bei Bet-Aven. Er sagte zu ihnen, geht nach Ai und erkundet die Gegend. Sie gingen und gehorchten. Nach ihrer Rückkehr erzählten sie ihm, es ist eine kleine Stadt. 2000 bis 3000 von uns könnten sie einnehmen und zerstören. Es ist nicht nötig, dass das ganze Volk dorthin zieht. Der Josua schickt ein paar Kundschafter aus, um die Stadt Ai auszukundschaften. Wo sie zurückkommen, geben sie ermutigenden Bericht. Kein Problem für uns. Da reichen 2000, 3000 Mann. Ai hatte in der damaligen Zeit ungefähr 12'000 Einwohner gehabt, ein kleines Städtchen also. Der Angriffsplan, die Stadt mit einer kleinen Truppe anzugreifen, war zumindest aus menschlicher Sicht einleuchtend gewesen. Aber wir lesen nichts davon, dass Josua bei Gott Rat gesucht hätte oder dass Gott ihm eine konkrete Anweisung gegeben hat, die Stadt anzugreifen. Das Resultat des Angriffs lesen wir in den Versen 4 und 5. Daraufhin zogen etwa 3000 Krieger gegen Ai, die jedoch vernichtend geschlagen wurden. Die Männer aus Ai verfolgten die Israeliten von den Stadttoren aus bis zu den Steinbrüchen und töteten 36 von ihnen am Berghang. Die Israeliten waren vor Angst wie gelähmt und ihr Mut schmolz dahin. Was für eine Schmach! Nach dem Sieg über die militärische Übermacht von Jericho jetzt eine beschämende Niederlage gegen das kleine Städtchen Ai. Und wir lesen, dass das Volk wie gelähmt war vor Angst und ihren Mut oder vielleicht sogar ihren Übermut weggeschmolzen ist. Das Volk Israel wird jetzt so beschrieben, wie nur ein Kapitel vorher die Finden von Israel beschrieben worden sind. Gelähmt vor Angst. Wir lesen weiter, wie der Josua und die Anführer von Israel reagiert haben. Josua und die Anführer Israels zerrissen ihre Kleider, streuten sich Staub ins Haar und warfen sich bis zum Abend vor der Lade des Herrn zu Boden. Josua rief, ach, allmächtiger Herr, warum hast du uns über den Jordan gebracht, wenn du uns nun von den Amoriten töten lassen willst? Wären wir doch nur damit zufrieden gewesen, auf der anderen Seite des Jordan zu bleiben. Ach Herr, was soll ich sagen, nun, da Israel vor seinen Feinden geflohen ist? Wenn die Kanaaniter und die anderen Völker, die in diesem Land leben, davon hören, werden sie uns umzingeln und unser Volk vernichten. Was willst du nun? Was willst du dann, Entschuldigung, für die Ehre deines großen Namens tun? Der Josua und die ganze Leiterschaft demütigen sich vor Gott. Sie liegen bis am Abend vor der Bundeslade, dem sichtbaren Zeichen von der Gegenwart Gottes. Wir lesen nichts davon, dass sie die Situation analysiert hätten, dass sie nach Erklärungen oder nach Entschuldigungen gesucht hätten. Sie suchen auch nicht Trost beim Volk. Sie kommen zu Gott. Sie beugen sich vor ihm und wir lesen, wie der Josua seine Zweifel, seine offenen Fragen, seine Ängste vor Gott ausbreitet. Und da möchte ich uns die Frage stellen, wie reagieren wir auf Niederlagen? Vielleicht auch auf geistliche Niederlagen. Wie reagieren wir auf Krisen in unserem Leben? Jemand hat mal gesagt, Krisen machen sichtbar, wie es in unserem Herz aussieht. Oder vielleicht ein bisschen salopper ausgedrückt, wenn Druck auf die Senftube kommt, dann zeigt sich, was drin ist. Klagen wir Gott oder andere Menschen an? Rennen wir vielleicht um und suchen verzweifelt nach Erklärungen, nach Lösungen? Oder kommen wir zu Gott, wie der Josua, und breiten unsere Ängste, unsere Zweifel und unsere Fragen vor ihm aus? Ich wünsche uns ganz, ganz fest, dass wir uns da dürfen, am Josuas Vorbild nehmen, der einfach zu Gott kommt. Und mir ist auch in der Vorbereitung an der Petrus in den Sinn gekommen, der so viel später, etwa 1400 Jahre später, nach dieser Geschichte vom Achan, zu Jesus kommt und sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Gehen wir zu Gott. Nach unseren geistlichen Niederlagen, in unseren Krisen, vielleicht auch in unseren geistlichen Wüstenzeiten. Wie reagiert Gott auf die Worte von Josua? Und auf die Szene, könnte man sagen, von Josua, wo mit den anderen Leitern vor ihm liegt. Da lesen wir weiter ab dem Vers 10. Da sagte der Herr zu Josua: Steh auf! Warum liegst du vor mir auf deinem Gesicht? Die Israeliten haben gesündigt und meinen Bund gebrochen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben Gegenstände genommen und gestohlen, die ich für mich ausgesondert habe. Aber sie haben nicht nur gestohlen, sondern darüber hinaus auch noch gelogen und die Gegenstände zu ihren übrigen Besitztümern gelegt. Deshalb können die Israeliten vor ihren Feinden nicht bestehen und müssen vor ihnen fliehen. Von jetzt an ist Israel dem Untergang geweiht. Ich werde nicht weiter bei euch sein, wenn ihr nicht die besagten Gegenstände in eurer Mitte, die zur Vernichtung bestimmt waren, zerstört. Steh auf! Warum liegst du vor mir auf deinem Gesicht? Im ersten Moment dünkt mir die Reaktion oder die Worte von Gott überraschend oder vielleicht auch sogar irritierend. Wünscht sich denn Gott nicht, dass wir zu ihm kommen, dass wir uns demütigen vor ihm, dass wir ihn anbeten und bei ihm Rat suchen? Die Antwort ist hundertprozentig ja, absolut. Die Aufforderung von Gott, zu ihm zu kommen, die zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durch. Und gleichzeitig bringt die Aufforderung von Gott, dass der Josua aufstehen soll, zum Ausdruck, es gibt Zeiten, wo wir beten sollen und Gott suchen. Und es gibt auch Zeiten, wo wir aufstehen und handeln sollen. Es kann geschehen, das haben wir vielleicht auch schon erlebt in unserem persönlichen Leben, dass wir beten und beten und beten und Gott sagt, jetzt ist Zeit zum Handeln. Als Beispiel. Vielleicht beten wir immer wieder für leidende Menschen, sei das in unserem Umfeld oder vielleicht auch in Entwicklungsländern, Bilder, die uns beschäftigen, von Menschen, die hungern, und wir beten für sie und bitten Gott, dass er sich über ihnen erbarmt und barmherzig ist. Und vielleicht, während wir immer wieder beten für die Menschen, realisieren wir, mein Lebensstandart ist mit ein Grund, dass andere Menschen leiden. Und jetzt ist dran, dass ich konkret etwas abgebe von diesem Überfluss und dass ich teile und die Not mithelfe zu lindern. Vielleicht beten wir für eine Situation, wo Unversöhnung herrscht, und wir beten und beten, dass es Versöhnung gibt. Vielleicht in der Familie, in unserer Ehe oder vielleicht in der Nachbarschaft, wo immer. Und vielleicht kommt der Moment, wo Gott sagt, jetzt ist der erste Schritt bei dir. Du kannst auf die Person zugehen, du kannst aktiv Versöhnung suchen. jetzt ist nicht Zeit zum Beten. Oder vielleicht noch ein letztes Beispiel, wir beten. Und ich denke, das ist für viele von uns der Fall, dass Menschen in unserem persönlichen Umfeld zum Glauben finden. Vielleicht unsere Kinder, vielleicht unsere Eltern, vielleicht Geschwister, vielleicht enge Freunde, Arbeitskollegen. Und wir beten. Und wir beten wirklich überzeugt, dass Gott ihre Herzen doch berühren könnte und dass sie ihn erkennen als ihren Heiland. Und dann kann es sein, dass Gott sagt, das stimmt. Ich kann die Menschen berühren. Ich kann zu ihnen reden in Träumen. Ich kann schenken, dass sie einen geistlichen Hunger überkommen und die Bibel anfangen zu lesen. Aber ich möchte doch auch die brauchen als mein Zeugen. Dass du Zeugnis ablegst. Dass du sie ansprichst auf den Glauben. Und da habe ich wirklich selber auch schon müssen mir überdenken, ganz konkret. Wenn wir, Steve hat es vorher schon gesagt, wir haben nicht das Gefühl, dass wir so ausgesprochene Evangelisten sind. Und wir haben uns wirklich auch immer wieder Zeit genommen, als Team mit Ratis, aber auch als Ehepaar, für unsere unmittelbaren Nachbarn zu beten. Und wir haben gesagt, hey, das sind Nachbarn, wir haben ein Chor da, wir sind ein Stück weit auch immer wieder in Kontakt mit diesen Leuten. Wir beten, dass sie wirklich Gott dürfen erleben, dass sie Gott dürfen kennenlernen. Und wir haben gebeten, dass sie mal in Gottesdienst kommen und so weiter. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich unbewusst mich auch verstecke hinter diesen Gebeten. Und dass ich das ein bisschen Gott abdelegiert habe und sage, du kannst die Menschen berühren. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das geht nicht auf. Gott sagt doch auch, aber es ist doch auch an dir, Deborah, dass du da auch einen Schritt tust. Dass dir anfängt, eure Nachbarn zu euch einzuladen. Oder sie zu besuchen. Oder vielleicht ganz konkret auch den Kontakt zu suchen, dass dir auch Zeugnis geben könnt. Und nicht einfach beten, dass ich sie dann mal berühre. Und das kostet etwas, habe ich gemerkt. Das kostet manchmal Zeit und manchmal echt auch Überwindung, manchmal auch einen Schritt aus unserer eigenen Komfortzone. Und ich möchte auch noch einmal ganz fest betonen, ich möchte nicht irgendwie schmälern, auch die Kraft, die Gebet hat und dass Gebet immer richtig ist und immer eine Waffe ist. Aber es darf nicht eine Entschuldigung sein oder ein Ersatz dafür, dass auch wir dürfen konkret handeln und Zeugen sein. Und da denke ich mir, ist auch ein Wunder drin enthalten, dass Gott uns ja auch möchte brauchen, dass wir Teil dürfen sein von Gebetserhörungen. Kommen wir zurück zur Geschichte. Gott trägt dann am Josua auf, dass sich das Volk Israel heiligen soll, also sich reinigen soll und am nächsten Tag nach Stämmen geordnet vor ihm soll erscheinen. Das Volk Israel ist gehorsam, sie heiligen sich und am nächsten Tag stellen sie sich vor Gott auf. Und mit dem Los zeigt dann Gott zuerst den Stamm, dann die Zippen, dann die Familie und bis schlussendlich der Achan übrig geblieben ist. Und der Josua spricht der Achan an. Und das möchten wir jetzt noch zusammen lesen. Daraufhin sagte Josua zu Achan, mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und lobe ihn. Sage mir, was du getan hast, verheimliche mir nichts. Achan antwortete, ja, es ist wahr. Ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt. Folgendes habe ich getan. Ich sah ein schönes Gewand aus Babylon, 2000 Silberschekel und einen über 50 Schekel schweren Goldbarren. Ich wollte sie so gern haben, dass ich sie mir einfach nahm. Sie sind unter meinem Zelt vergraben, das Silber zu unterst. Josua schickte ein paar Männer los. Sie liefen zum Zelt und fanden die gestohlenen Dinge dort vergraben, das Silber zu unterst. Sie brachten die Dinge zu Josua und den Israeliten und legten sie in der Gegenwart des Herrn auf den Boden. Josua und die anderen Israeliten nahmen Achan, das Silber, das Gewand, den Goldbarren, Achans Söhne und Töchter, sein Vieh, seine Esel, seine Schafe, seine Ziegen, sein Zelt und alles, was er besaß, und führten sie in das Tal Achor. Dort sagte Josua zu Achan: Du hast uns in großes Unglück gestürzt, jetzt wird der Herr dich ins Unglück stürzen. Und alle Israeliten steinigten Achan und seine Familie und verbrannten sie. Sie errichteten einen großen Steinhaufen über Achan, der noch heute zu sehen ist. Deshalb heißt das Tal heute noch Tal Achor. Danach war der Herr nicht mehr zornig. Der Bericht über Achan und seine Familie ist einer von diesen Bibelstellen, die mir, denke, schwer zu verstehen sind und die vielleicht auch einen gewissen Widerstand in uns auslösen. Und gleichzeitig glaube ich, dass die krassen Massnahmen, die Gott da ergriffen hat, aufzeigen, wie verheerend Sünde in unserem Leben ist. Und ich möchte in diesem Zusammenhang noch drei Aspekte herausstreichen, bezüglich Sünde, die wir in diesem Text sehen können. Der erste Aspekt: Die Sünde von einer Person betrifft die ganze Gemeinschaft. Mehrere Mal wird in diesem Kapitel betont, dass das Volk Israel sich versündigt hat, obwohl nur der Achan gestohlen hat. Dass wir als Gemeinschaft untrennbar Das ist gut, danke Thomas. Ich möchte es noch einmal kurz betonen: Die Sünde von einer Person betrifft die ganze Gemeinschaft. In diesem Kapitel ist es so, dass mehrere Mal erwähnt wird, dass das ganze Volk Israel sich versündigt hat, obwohl wir ja dann lesen, dass nur der Achan gestohlen hat. Dass wir als Gemeinschaft untrennbar miteinander verbunden sind, das wird nicht nur im Alten Testament sichtbar, sondern das sagt auch der Paulus im Neuen Testament. Und zwar im 1. Korinther 12, wo er die Gemeinde als Körper bezeichnet. Und er sagt, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, dann freuen sich alle mit. Und gleichzeitig gilt es eben auch, wenn eine Person bewusst sündigt, ob offen oder im Geheimen, dann ist die ganze Gemeinde betroffen. Oder mit anderen Worten in Bezug auf die Geschichte von Achan: Sünde im Zelt von einer Person hat immer einen Einfluss auf das ganze Lager. Und ich habe fest den Eindruck, dass, wenn wir uns das so vor Augen halten, dass uns das auch in die Verantwortung muss nehmen. Mein geistlicher Zustand hat eine Auswirkung auf unser ganzes Chor. Und gleichzeitig können wir die geistlichen Sieg und Niederlagen von meinem Bruder, von meiner Schwester nicht egal sein. Wir sind ein Körper, wo wir auf Gedeih und Verderb auch miteinander verbunden sind. Und darum wünschen wir uns ganz fest, dass wir auch dürfen Raum geben und dass da auch die Möglichkeit ist, dass wir da auch einander stützen können. Dass wir vielleicht einer Person von unserem Vertrauen auch sagen können: Du, kannst du da auch mal nachfragen? Vielleicht auch Rechenschaft abgeben über einen Bereich, wo wir Mühe haben, wo wir vielleicht eben immer wieder auch so geistliche Niederlagen erleben. Auch im Wissen, dass wenn wir persönlich auch in dieser Heiligung leben, dass wir als ganzes Chor eben auch geprägt sind davon. Der zweite Punkt: Sünde blockiert den Segen von Gott. Gott hat zum Volk Israel gesagt, als Konsequenz von diesem Ungehorsam: Ich werde nicht weiter bei euch sein. Gott ist heilig und er kann nicht in Kontakt sein mit Sünde. Und bewusst gepflegte Sünde führt nie zu Segen. Ich glaube, alle, die das schon erlebt haben unter uns, wo wir uns ja festgehalten haben, vielleicht an Sünde, auch Sünde gepflegt haben, dass da wirklich das Segen von Gott nicht mehr spürbar ist. Und ich habe so eine Zeit in meinem Leben erlebt, ich habe das vielleicht ein anderes Mal auch noch ein bisschen auch ein Zeugnis davon gegeben. Aber ich habe das wirklich erlebt. Ich habe wirklich in Rebellion Gott gegenüber gelebt. Ich habe gewusst, es ist falsch, wie ich lebe. Und ich habe wirklich dieser Sünde geglaubt, dass Rebellion Gott gegenüber zur Freiheit führt. Und ich habe wirklich erlebt, dass Auflehnung gegen Gott immer in Knechtschaft führt. Und ich habe gemerkt, wie wirklich mir die Freude abhanden gekommen ist, wie ich keinen Frieden mehr hatte. Ich habe sogar mit der Zeit angefangen, auch körperlich zu reagieren. Und das Sagen war nicht mehr da gewesen. Und dann ist es umso befreiender, wenn wir merken, dass wir umkehren müssen. Ich konnte Buße tun und ich habe gemerkt, wie die Freude wieder gekommen ist, wie der Frieden auch gekommen ist und wie das Segen von Gott auch wieder über meinem Leben war. Und das dürfen wir immer wieder auch erleben. Ein dritter und letzter Punkt: Sünde schwächt uns in unserer Fähigkeit, siegreich zu sein in unserem geistlichen Leben. Wir sehen es in dieser Geschichte wegen der Sünde von einem Menschen. Wegen dem Achan haben 36 Soldaten und eine ganze Familie müssen sterben. Eine kleine Stadt wie Ai hat nicht besiegt werden. Und da sehen wir sehr eindrücklich, dass gepflegte oder auch tolerierte Sünde zu geistlicher Schwäche führt. Wir können kein Land im geistlichen Sinn einnehmen. Und da möchte ich uns noch eine letzte Frage stellen: Was macht denn uns als Chor stark und siegreich? Ist es unser Name, Heilsarmee, unsere Traditionen, vielleicht unser Dienst? Was ist es? Ich glaube, das alles hat seine Berechtigung. Aber schlussendlich ist es von dem abhängig, was wir auch in dieser Geschichte gehört haben, dass wir die Hindernisse aus dem Weg räumen, dass wir wirklich die Sünde, die vergraben ist, in unserem Zelt ausgraben, dass es ein Licht kommen kann und dass wir Buße tun können. Ich möchte meine Predigt abschließen mit einem letzten Gedanken. Wir haben gelesen, am Schluss von diesem Kapitel, dass sie einen grossen Steinhaufen errichtet haben über dem Achan und seiner Familie und das Tal heute noch Tal Achor heisst. Achor heisst Unglück. Und dieser Steinhügel war wirklich so ein Mahnmal, was geschehen kann, wenn eben Sünde und Auflehnung in unserem Leben ist. Und als ich so nachgedacht habe über das Mahnmal, was ist das für ein eigentlich schreckliches Zeichen auch. Das haben ja alle gewusst, wer da drunter begraben ist. Und gleichzeitig habe ich an einen anderen Hügel gedacht. Nicht an einen Steinhügel, sondern an einen Hügel, wo der Sieg errungen worden ist über Sünde und Tod und Auflehnung. Und ja, mit Da möchte ich abschließen, dass Jesus wirklich Sieger ist. Er hat den Sieg errungen auf Golgatha und Vergebung ist möglich. Ja, Amen. Amen. Wir werden jetzt eine Melodie noch hören und es ist eine Möglichkeit, wo wir einfach Antwort geben dürfen. Und vielleicht das, was Gott auch geredet hat zu uns. Und bevor wir auf die Melodie möchten hören, möchte ich uns noch die ersten Vers lesen aus einem Psalm. Das ist ein bekannter Psalm, es ist der Psalm 51. Und da hat auch der David so erlebt, wie so ein Hindernis aus seinem Leben ausgeräumt werden konnte. Und ich möchte uns diese Vers einfach auch noch als Gebet vorlesen, bevor wir nachher auf die Melodie auch hören. David betet da: Gott, sei mir gnädig, um deiner Gnade willen, und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst, und dein Urteil über mich ist gerecht. dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Und ich möchte einfach auch noch die Einladung aussprechen, wenn jemand auch merkt, es gibt etwas in meinem Leben, wo wirklich ans Licht muss kommen, dann ist auch immer die Einladung, dass wir dürfen zum Kreuz hindern kommen, das darf auch an unserem Platz geschehen, Gott kennt unser Herz, aber manchmal kann es auch hilfreich sein, mit einer anderen Person auch zu beten, und dann soll einfach Freiheit sein. Und danke der Musik auch für die Melodie.